온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 383. In Kolumbien gibt es seit dem 30. Mai einen groß angelegten Streik. Wir berichten, was bisher passiert ist und lassen eine Sprecherin zu Wort kommen, die mit ihrem Bündnis den Streik maßgeblich mitorganisiert hat. Anschließend geht es nach Brasilien. Der erste Beitrag berichtet von den Folgen der Umweltkatastrophe vor 6 Monaten durch den Bruch eines Klärbeckens in einer Eisenmine. Danach bekommt ihr einen Einblick in verschiedene Kommunikationsprojekte des Landes, die sich für nachhaltige Kommunikationsmittel einsetzen. Hört am besten selber. Und die Musik kommt diesmal von den kubanischen Hip-Hopperinnen Las Crudas Cubensi. Die queer-feministische Gruppe tourt zurzeit durch Deutschland. Und im kommenden Onda-Info hört ihr bestimmt mehr darüber. Viel Spaß wünscht das Onda-Info. Und wir beginnen mit einer Nota zu den berüchtigten Waffenhändlern von Heckler & Koch.
Fünf Jahre nach der Anzeige durch den Friedensaktivisten Jürgen Gresslin erhob die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Anklage gegen 6 ehemalige Mitarbeiter von Heckler & Koch. Ihnen wird der illegale Export von G36-Gewehren nach Mexiko vorgeworfen. Die Frist für Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Bundesausfuhramtes und des Wirtschaftsministeriums ließ man dagegen verstreichen. Und das, obwohl es Hinweise für deren Verwicklung in den illegalen Waffendeal gab. Diese wurden ausführlich in dem Buch Netzwerk des Todes dokumentiert. Stattdessen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft München aufgrund einer Anzeige der Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen die AutorInnen der Dokumentation. Jürgen Gresslin, Daniel Harrich und Danuta Harrich-Zandberg wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Die in dem Buch zitierten Dokumente seien Teil der Ermittlungsakten und hätten deshalb nicht veröffentlicht werden dürfen, wirft ihnen die Stuttgarter Staatsanwaltschaft vor.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights?
Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras.
Decisiones de quienes?
De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices.
KRUDAS.
Saquen su rosario de nuestro ovario.
Desde ayer 30 de mayo se inició el paro nacional convocado por la Minga Agraria Indígena Étnica y Popular para rechazar las amenazas a líderes, la explotación mineroenergética y los incumplimientos del gobierno a acuerdos pactados.
Am Montag, den 30. Mai, hat in Kolumbien ein neuer, unbefristeter Streik der sozialen Bewegungen begonnen. Bereits am ersten Tag haben bis zu 70.000 Menschen an Streiks und Blockadeaktionen in 27 von 32 Departements im ganzen Land teilgenommen. Bäuerinnen und Bauern, KleinproduzentInnen, Indigene, Gewerkschaften, Afro-Kolumbianer und Studierende. Grund für den erneuten Streik sind nicht eingehaltene Versprechen der Regierung bzw. die Nichterfüllung zentraler Forderungen der sozialen Bewegungen. Diese fordern vor allem, am Friedensprozess beteiligt zu werden.
Bueno, mi nombre es Marilene Cerna, soy vocera nacional del Congreso de los Pueblos.
Marilene Cerna ist die Sprecherin des Kongresses der Völker, einem Dachverband verschiedener sozialer Basisorganisationen.
Nosotros somos un movimiento social y político. Somos un movimiento social.
Wir sind eine soziale und politische Bewegung. Sozial, weil wir in allen Regionen vertreten sind. Wir unterstützen den Widerstand in den Provinzen zur Verteidigung des Rechts auf Wasser und des Rechts auf Land. Wir sind politisch, weil wir der Regierung und der Gesellschaft eine Vision für ein neues Land anbieten.
Der letzte große Streik, der Agrarstreik, fand 2013 statt. Er endete mit einem Abkommen mit der Regierung. Seitdem habe es 3 Jahre lang Gespräche von Delegierten der sozialen Bewegungen mit der Regierung gegeben, so Marilyn Zerner, die jedoch kaum greifbare Ergebnisse gebracht hätten. Deswegen habe man beschlossen, einen neuen, einen größeren Streik zu organisieren.
Dieser Streik ist unbegrenzt und mit dem Streik wollen wir die Regierung mit aller Kraft dazu bringen, sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Wir wollen über das Wirtschaftsmodell verhandeln, was Demokratie bedeutet und welche Garantien es für eine politische Teilhabe der sozialen Bewegung gibt. Wir hoffen, dass dieser Streik größer wird als der Agrarstreik von 2013. Dieser Streik muss wirklich von vielen Teilen der Gesellschaft getragen werden. Es kann nicht nur ein Agrarstreik sein.
Der Kongress der Völker ist nur eine von mehreren Organisationen, die den Streik durchführen. Gewerkschaften, Indigenenverbände, Afrokolumbianerinnen und Bauernorganisationen sind beteiligt. Konkret strebt der Kongress der Völker nichts Geringeres als ein neues Wirtschaftsmodell und eine neue politische Ordnung an, denn
la política económica, el modelo político que tiene el país es lo que ha generado el conflicto armado.
Das wirtschaftliche und politische Modell des Landes hat den bewaffneten Konflikt erst erzeugt. Ursache ist die soziale Ausgrenzung einer Bevölkerung, die ihre Rechte nicht kennt. Jetzt wird über das Ende des bewaffneten Konflikts verhandelt. Aber für uns ist klar, dass die Regierung diesen Friedensprozess nur vorantreibt, um den multinationalen Konzernen und dem internationalen Kapital zu helfen, in Gebiete zu kommen, wo sie wegen des Aufstandes bisher nicht hin konnten. Denn das Wirtschaftsmodell basiert darauf, dass unsere natürlichen Ressourcen dem internationalen Kapital überlassen werden. Die Regierung will nicht über Alternativen zu diesem Wirtschaftsmodell sprechen. Der Präsident hat selbst gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, das wirtschaftliche Modell steht nicht zur Debatte.
En Colombia, el paro agrario nacional ha cumplido su segundo día de movilización.
Los voceros de la Minga Agraria Étnica y Popular dieron un primer balance sobre la jornada. Los líderes denunciaron que, aunque 70.000 indígenas, campesinos y afrocolombianos se movilizan de forma pacífica, el gobierno nacional ha respondido con un tratamiento de guerra, presentándose graves violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes.
Wir
fordern Friedensverhandlungen mit Vertretern der Gesellschaft, wo über Themen gesprochen wird, die bei den Verhandlungen mit den FARC und der ELN keine Rolle spielen. Die Agrarpolitik, der Bergbau, Kohle und Wasserkraft, die Gesundheitspolitik, also grundlegende Themen für die Bevölkerung. Denn wenn darüber nicht verhandelt wird, dann wird der soziale Konflikt weitergehen.
Eine zentrale Forderung der streikenden Basisorganisationen ist eine gleichberechtigte Landverteilung. Außerdem fordern sie von der Regierung, andere Wirtschaftsformen als Alternative zur agroindustriellen Exportwirtschaft zu akzeptieren. Die Regierung solle anerkennen, dass die landwirtschaftliche Kleinproduktion ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, der Millionen Familien versorgt. Denn wenn die Wirtschaft lediglich auf Großprojekte und Export ausgerichtet bleibe, haben die Kleinproduzenten in Kolumbien keine Zukunft.
La forma como está ordenada la propiedad de la tierra en Colombia es absolutamente injusta.
Die Verteilung des Landbesitzes in Kolumbien ist absolut ungerecht. Sie war es schon immer. Aber durch das Aufkaufen großer Gebiete wird die Situation noch verschärft. Teil der Freihandelsverträge ist die Produktion von Lebensmitteln in Export sowie Bergbaukonzessionen. Damit gibt es immer weniger freie Flächen, die laut Verfassung den Kleinproduzentinnen zustehen. Diese Flächen werden verscherbelt und damit unsere Zukunft. Wir haben die Nase voll von den Ergebnissen. Verhandlungen. Deswegen gehen wir wieder auf die Straße.
Porque 2 años de negociación, pero sin resultados, pues realmente hay un cansancio y por eso se está planteando otra movilización.
Atención, el área de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas reporta desde el sector del Rosal que la policía, el escuadrón móvil antidisturbio de la Policía Nacional está utilizando armas de fuego contra la población que está movilizada. Se han escuchado disparos de armas de fuego contra la población que está manifestándose.
Eine Woche nach Beginn des unbefristeten Streiks ist noch keine Verhandlungslösung in Sicht. Zwar hat sich eine Delegation der Regierung an den Verhandlungstisch gesetzt und zugesichert, das Demonstrationsrecht zu gewährleisten, doch gleichzeitig bleiben die Protestierenden der Repression ausgesetzt. Die berüchtigte Aufstandsbekämpfungseinheit ESMAD schlägt vielerorts mit voller Härte zu. Bisher sind 3 Protestierende getötet worden, 135 wurden verletzt, zum Teil durch Schüsse. Außerdem wird die Bewegung in die Nähe der Guerillagruppe ELN gerückt. In Kolumbien ist das ein lebensgefährlicher Vorwurf. Dennoch scheint die Streikbewegung zu wachsen. Nach Lehrern und Studierenden haben nun auch die Lastwagenfahrer angekündigt, sich den Streikenden anzuschließen. Dieses Anwachsen und die internationale Aufmerksamkeit könnten dazu beitragen, dass der Streik doch noch ein Erfolg wird und sich der Friedensprozess auf alle Teile der Gesellschaft auswirkt.
Wir befinden uns in einem wichtigen Moment in Kolumbien. Die Friedensverhandlungen betreffen ja auch uns als Gesellschaft. Aber der Friedensprozess muss auch Veränderungen für die Gesellschaft bringen. Es reicht nicht nur, den bewaffneten Konflikt zu beenden, sondern es ist nötig, den sozialen und den ökonomischen Konflikt im Land anzugehen.
¡Viva la cumbre agraria! ¡Viva la cumbre agraria!
No, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Vor einem halben Jahr begrub eine gewaltige Schlammlawine in Brasilien mehrere Dörfer unter sich. Das Klärbecken einer Eisenmine im zentralen Bundesstaat Minas Gerais war gebrochen. 19 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Für die Betroffenen ist es eine endlose Katastrophe. Bis heute ist der Fluss Rio Doce auf 100 Kilometern verseucht. Diejenigen, die ihre Dörfer verlassen mussten, hoffen auf angemessene Entschädigung und darauf, dass sie irgendwann wieder ein normales Leben führen können.
Schau, dort neben dem weißen Zelt, der orangene Mauerrest. Das ist es, was von meinem Haus übrig ist. Es war ein Haus samt Restaurant, richtig groß. Auf dem Hof standen 2 Mangobäume und direkt daneben die Kirche, das war meine Nachbarin. Wir erkennen den Platz nur, weil die beiden Mangobäume noch stehen, sonst ist nichts übrig geblieben.
Simaria Caetana Quintão steht am Rande einer staubigen Straße an einem Berghang. Über einen Fluss hinweg blickt sie auf eine lehmige, rotbraune Schlammlandschaft. Meterhoch hat die Schlammlawine ihr Dorf Bento Rodrigues begraben. Im Flussbett sind Schaufelbagger und Lastwagen zugange. Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass einige Kilometer oberhalb ein Damm brach. Millionen Kubikmeter Klärschlamm einer Eisenmine ergossen sich talabwärts. Jedes Wochenende kommt Simaria mit Familie und Freunden hierher. Sie stehen in der prallen Sonne und erzählen sich Anekdoten aus einem früheren Leben. Aber das ist verboten, denn die Bergbaufirma Samarco hat die Gegend weiträumig zum Sperrgebiet erklärt.
Não é um absurdo? Eu acho.
Ist das nicht absurd? Noch gehört uns dieses Haus dort drüben. Wir haben bisher keine Entschädigung bekommen, also gehört es uns. Ich müsste doch das Recht haben, dorthin zu gehen, wann es mir passt, und sei es nur aus Sehnsucht. Es ist mein Haus. Ich kam dort zur Welt, bin dort aufgewachsen und habe immer dort gewohnt.
Simaria trägt das Haar streng zurückgekämmt. Sie wirkt nicht verbittert, eher aufmüpfig. Auf ihrer Stirn sind Schweißperlen zu sehen. Es ist still, eine Art andächtige Friedhofsstille, da niemand mehr in der Nähe wohnt. Doch aus dem Tal ist ununterbrochen der Lärm der Baumaschinen im Flussbett zu hören. Simaria würde gerne noch einmal unter den beiden Mangobäumen stehen.
Es ist traurig, dass wir nicht dorthin dürfen. Wir können nicht einmal zu der Kirche, wo die Eltern begraben sind. Und sie machen, was sie wollen. Schau doch. Sie bauen einen neuen Damm, obwohl das verboten ist. Eines Tages werden wir herkommen und vor einem neuen Stausee stehen. Auf unseren Grundstücken, obwohl wir immer noch nicht entschädigt wurden. Es ist ein respektloser Umgang mit uns.
Simaria will sich nicht damit abfinden, dass sie jetzt knapp 20 Kilometer entfernt in der Provinzhauptstadt Mariana lebt. Sie vermisst das Dorfleben und den engen Kontakt zu ihren Nachbarn.
Jetzt wohne ich neben Nachbarn, die ich in diesen 4 Monaten noch nicht einmal gesehen habe. Wir alle leben an verschiedenen Plätzen der Stadt. Wir sehen uns einfach nicht mehr.
Das Unternehmen Samarco hat sich gleich nach dem Unfall um die Betroffenen gekümmert. Rund 700 Menschen wurden nach Mariana gebracht, zuerst in Hotels und später in Mietwohnungen untergebracht. Samarco zahlt jedem auch den in Brasilien üblichen Mindestlohn. Dennoch gibt es viel Streit um Entschädigungen. Die Betroffenen wissen nicht, wie lange und in welcher Höhe sie entschädigt werden. Simaria ist dafür dankbar, aber es reicht ihr nicht.
Ich habe einiges ersetzt bekommen, aber ich will meine Identität zurückhaben. Wir haben viel Kleidung geschenkt bekommen und wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden. Aber manchmal möchte ich in ein Geschäft gehen und mir ein Kleid kaufen, das mir gefällt. Das hatte ich früher.
Dem menschlichen Drama folgte eine ökologische Katastrophe. Millionen Kubikmeter giftigen Schlamms flossen in den Fluss Rio Doce und bis in den 300 Kilometer entfernten Atlantik. Bis heute ist der Fluss ein rotbraunes Band, das sich durch die Landschaft zieht. Der Fischfang, die wichtigste Einnahmequelle vieler Anrainer, ist in zahlreichen Flussabschnitten verboten. Schwermetalle in hoher Konzentration belasten seit der Katastrophe das lehmige Wasser. Blei, Kupfer, Cadmium. Einer Studie des Umweltinstituts Chico Mendes zufolge liegt die Verseuchung einiger Fische mit Arsen 140 Mal über den erlaubten Werten. Simaria weiß, wie verzweifelt die Lage weiter flussabwärts ist.
Dort leben die Menschen in einer richtigen Notsituation. Es kann nicht mehr gefischt werden und die Leute haben ihren Lebensunterhalt verloren. Auch die Hotels sind leer, niemand fährt mehr dorthin. Was soll man da auch machen? Auf einen Schlammfluss schauen?
Die Bewegung der von Stauwerken Betroffenen, MAB, unterstützt die Familien im Kampf um ihre Rechte. Für ihren Sprecher Thiago Alves handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um Menschenrechtsverletzungen, um ein Verbrechen.
Unserer Meinung nach war es ein Verbrechen. Samarco ist bewusst das Risiko eingegangen, dass der Damm bricht. Sie haben die Produktion von Eisenerz stark erhöht und damit auch die Menge des Klärschlamms in dem Staubecken. Es war ein verantwortungsloses Vorgehen, das in ein Verbrechen mündete und 19 Menschen getötet hat.
Simaria und ihre Freunde fahren weiter Richtung Paracatu, dem Dorf, das rund eine Stunde nach Bento Rodrigues von der Schlammlawine zerstört wurde. Die Straße führt am Fluss entlang. An beiden Uferseiten ist an Markierungen an den Bäumen zu erkennen, dass der Schlamm hier meterhoch entlang wanzte. Jetzt sieht das Tal aus wie eine breite Lehmrutsche. Überall liegt noch Geröll herum. Ayrton Salles stammt aus Paracatu. Seine Eltern und viele Freunde haben alles verloren und leben jetzt auch in Mariana. Ayrton zeigt auf das lehmige Wasser. Er kann sich nicht vorstellen, irgendwann hier wieder zu schwimmen.
Ich weiß nur, dass Samarco mit den Aufräumarbeiten am Fluss bereits begonnen hat. Das soll rund 15 Jahre dauern. Es geht um das gesamte Flusstal. Wo eine Säuberung nicht mehr möglich ist, muss Samarco zur Kompensation Land von der Regierung kaufen. Samarco hat zugesagt, auf 40.000 Hektar Land die Natur wiederherzustellen.
Umgerechnet 5 Milliarden Euro wird Samarco in einen Fonds zahlen, um die Schäden zu beheben. Der Dammbruch, den viele auf Fahrlässigkeit des Bergbauunternehmens zurückführen, gilt als größte Umweltkatastrophe Brasiliens. Das meiste Geld wird die Behebung der ökologischen Schäden verschlingen. Für Ayrton kann es keine Wiedergutmachung geben.
Das, was wir hier verloren haben, hat keinen Preis. Egal wie viel Entschädigung du bekommst, es wird nie mehr so sein wie früher. Es ist nie genug, um den Fehler wieder gut zu machen, den sie begangen haben.
Anders als auf früheren globalen Wunschzetteln der Vereinten Nationen ist das Thema Kommunikation nicht auf der aktuellen Liste Ziele nachhaltiger Entwicklung zu finden. Bloß nicht zu komplex sollte der Katalog werden. Doch ein Blick auf einige der immerhin 17 Ziele zeigt,
Um den Klimawandel zu stoppen, saubere Energie zu erzeugen, das Bildungssystem zu verbessern oder würdevolle Arbeitsbedingungen zu schaffen, wird es ganz ohne Kommunikation nicht gehen. Mehr noch, Themen wie soziale Ungleichheit oder der Aufbau nachhaltiger Communities haben direkt mit Medien und Telekommunikation zu tun. Lateinamerika ist ein gutes Beispiel dafür, wie schmerzlich das Thema nachhaltige Kommunikationsmittel in der UNO-Agenda fehlt. Nirgends ist der Zugang zum Internet im globalen Vergleich so teuer wie hier. Nirgends monopolisieren kommerzielle Medienriesen wie Televisa und Regi Globo so ungestört den Äther. Doch es lassen sich auch viele spannende Projekte finden, die sich erfolgreich für eine andere Kommunikation einsetzen. Wir haben uns umgeschaut auf einem Community-Medientreffen im Hinterland São Paulos und können schon vorab eines verraten: Es muss nicht immer Radio sein.
Eu. Chica loca. Me escuchas?
Die staatliche Universität Campinas liegt in einem Industriegebiet gut anderthalb Autostunden entfernt von São Paulo. Hier, wo die Militärs in den 1970ern ihr Kernwaffenprojekt Solimões versteckten, trifft sich am heutigen Nachmittag ein bunter Haufen Medienaktivisten. Der Seminarraum ist voll mit indigenen Radiomachenden aus Ecuador und Peru, Videokollektiven aus dem Amazonas, Non-Profit-Wi-Fi-Initiativen aus Rio de Janeiro und, nicht zu vergessen, den technikaffinen Hackern von nebenan. Versammelt um die Basisstation eines Handynetzes und einen Laptop, texten und callen sich die Versammelten gerade gegenseitig an, zum Nulltarif. Praxis-Workshop Community-Mobilfunknetze, ein Test, der hörbar Spaß macht.
Shaman del ritmo, ¿dónde estás?
Hola. ¿Con quién hablo, Yanda?
Die Technik unterscheidet sich wenig von der kommerzieller Anbieter. Genutzt wird sie bereits von 17 indigenen Gemeinden im südlichen Mexiko. Wie das möglich wurde, erzählt gerade Peter Blum vom Medienkollektiv Rizomatica, das die Gemeinden im Bundesstaat Oaxaca bei der Selbstorganisation ihrer Telekommunikation unterstützt und technischen Support organisiert.
Was es uns ermöglicht, Community-Mobilfunknetze aufzubauen, hat vor allem mit einigen technologischen Neuerungen der letzten Jahre zu tun, im Bereich von Hochfrequenzsendern und Empfängern. Die machen es einfach viel leichter und billiger, ein voll funktionstüchtiges Handynetzwerk zu betreiben, von einem Computer aus, mit noch ein bisschen Funktechnik. Die Kosten für ein solches Netzwerk, das mehrere Kilometer Reichweite hat und auf das gleichzeitig viele hundert Nutzer zugreifen können, liegen inzwischen weit unter $10,000.
Das sind Kosten, die auf viele Schultern verteilt durchaus aufzubringen sind. Mit einem geringen Monatsbeitrag von nicht mehr als 3 Euro lässt sich so ein Mobilfunknetz dann nachhaltig betreiben. Rita Munoz, eine Radiomacherin aus dem peruanischen Nauta, ist begeistert. Warum sollte so etwas nicht auch im Amazonas möglich sein, denkt sie laut.
Das Angebot von Mobilfunkunternehmen im Amazonas ist extrem teuer und funktioniert nicht sonderlich gut. Sie sind auch nicht vor Ort, um wirklich die Gemeinden zu stärken, sondern orientieren sich am Bedarf von infrastrukturellen Megaprojekten und dem Rohstoffabbau. Wenn wir in einer Gemeinde diese Technologie dann nutzen wollen, sind die Verbindungen sehr schlecht. Du zahlst hohe Gebühren für einen Service, der nie richtig funktioniert. Diese Community-Handy-Netzwerke wären für die indigene Gemeinde dagegen eine wirkliche Alternative.
Doch leider vergeben die meisten Regierungen Mobilfunklizenzen ausschließlich an kommerzielle Anbieter. Wieso eigentlich? Warum orientiert sich der Kampf um das Recht auf Kommunikation im Äther bisher nur an Community-Radios? Gute Frage. Trotzdem bleiben einige der Radiomachenden skeptisch, weisen darauf hin, wie schwer es allein ist, ein Community-Radio zu legalisieren. Jetzt auch noch Handynetze? Uff. Blum jedoch findet, dass sich der Aufwand lohnt.
Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir beginnen, das Community-Radio in den Kontext von...
Es ist wirklich wichtig, dass wir Community-Radios im Kontext anderer digitaler Netze und Technologien sehen. Ein Kontext, der längst über das Radiomachen hinausgeht und die Frage aufwirft, wie sich Radios neu definieren können. UKW-Funk, eigene soziale Netze oder Server, Handynetzwerke oder Wi-Fi-Netze. Die Herausforderung ist zu schauen, wie wir das alles nachhaltig organisieren können.
A toda hora rola uma história que é preciso estar atento.
Nachhaltig. Dieser Anspruch richtet sich auch an die Inhalte. Es gehe nicht einfach darum zu schreien, kostenloses Internet für alle. Vielmehr sei es wichtig, eine Sensibilität für die sozialen Folgen einer Technologie zu entwickeln, findet TC da Silva vom afro-brasilianischen Netzwerk Hegimo Campus. Ein breiterer Internetzugang allein, der würde vor allem einem nutzen, Facebook, das schon heute 85 Millionen Nutzer und Nutzerinnen in Brasilien zählt. Für den Geschichtenerzähler und Musiker Tessé ein Graus.
Paulinho da Viola canta: A toda hora rola uma história e é preciso estar atento.
Paulinho da Viola singt: Zu jedem Zeitpunkt wird eine Geschichte erzählt, wir müssen da nur aufmerksam sein. Mein Sein in der Welt und unser Sein in der Welt, das schafft Netzwerke. Wenn ich dagegen im Facebook gefangen bleibe, dann bewege ich mich in einem künstlichen Netzwerk, einem, bei dem ich niemandem in die Augen schaue. Damit verschmähe ich alles, was um mich herum geschieht, das Leben.
Tessés Vorfahren schufteten in Campinas noch als Sklaven auf Kaffeeplantagen. Heute organisiert die afro-brasilianische Community hier 5 selbstverwaltete Kulturzentren sowie die Casa de Cultura Tainá. Dort prallen Musik, Politik, Design und Bildungsarbeit ungebremst aufeinander. Die Büros, das Aufnahmestudio, das Internetcafé, alles funktioniert mit freier Software. Eigene Räume besetzen und organisieren, dazu gehöre eben auch, sich Technologien anzueignen. Das sei immer schon wichtig gewesen, nicht erst im digitalen Zeitalter, meint Tessé, und holt eine große Trommel hervor.
Wenn ich trommeln will, dann muss ich eben auch wissen, wie eine Trommel hergestellt wird. Das gibt mir Autonomie. Wenn ich es nicht weiß, dann schränkt mich das ein, in meinen Rechten und auf meinem Weg. Nur wenn wir die Mittel haben, auszudrücken, wer wir sind und was wir machen wollen, dann sind wir wirklich frei. Deshalb brauchen wir unsere eigenen Territorien und in dieser Hinsicht eben auch unsere freien digitalen Territorien.
E falando no universo digital, nós queremos nosso território digital livre também.
Freie digitale Territorien. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Hegimo Campus organisiert seit vergangenem Jahr ein eigenes soziales Medium. Baubaxia ist ein digitales Netzwerk, zu dem inzwischen 35 afro-brasilianische Gemeinden zählen. Sie produzieren die Inhalte, sie speichern sie auf lokalen Servern und posten sie dann auf einer gemeinsamen Plattform. In einem knappen Jahr sind so bereits tausende Audio-, Video- und Textbeiträge zusammengekommen. Auf Baubaxia wird bald auch ein Lied zu hören sein, das Tessés 18-jährige Tochter Laila während des Medienworkshops mit einem jungen Radiomacher aus Ecuador komponiert hat. Es erzählt die Geschichte eines rebellischen Mädchens aus dem Amazonas, das trotzig zum Fest der Trommeln geht, obwohl es eigentlich eine reine Männerveranstaltung ist. Das Recht auf Meinungsfreiheit, es lässt sich immer wieder neu erzählen und auch wenn es die Vereinten Nationen gerade nicht so wichtig finden, ohne selbstbestimmte und nachhaltige Kommunikationsmittel wird auch der Rest dieser und der nächsten globalen Agenda einfach nicht zu haben sein.
Construa nesse chão, delei, deitou, delei, delei, delei.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de